Also ja. Dieses Souveränitätsgefühl ist so wertvoll. Und ohne finanzielles Souveränitätsgefühl gibt es ja auch keine persönliche Freiheit. Also wie willst du denn irgendwie völlig agieren können in deinem Leben selbstbestimmt, wenn du nicht souverän über deine eigenen Finanzen bist?
Salut, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Und zwar feiern wir zweijähriges Geburtstag des Money Talks. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat gehe ich live um 20 Uhr auf Facebook, Instagram, mittlerweile auch YouTube. Es sei denn, ich bin im Urlaub, und das war bis jetzt genau ein einziges Mal der Fall, und zwar letzten Monat. Normalerweise plane ich meine Urlaube tatsächlich um die Money Talks herum. Ihr glaubt es nicht, aber so ist es. Mein Umfeld ist auch immer schwer begeistert. Aber Corona-bedingt und so weiter hat sich das natürlich alles verschoben. Aber umso schöner, dass wir jetzt trotzdem das zweijährige Jubiläum feiern können. Und am Mittwoch war es dann nämlich soweit. Und für die zweijährige Jubiläumsfolge haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar schnabbel ich euch nicht die ganze Zeit voll, sondern ich interviewe eine von euch. Ein Mitglied aus der Community, und das war Christina Lunz. Und Christina ist nicht nur Moneypenny seit ja schon einigen Jahren und hat auch das Mentoring 2019 erfolgreichst absolviert, sondern sie ist auch Gründerin einer gemeinnützigen GmbH und hat sich mit Feminist Foreign Policy, so heißt das, so heißt ihr Baby, einige wirklich super wichtige, große, sehr, sehr große feministische Themen auf die Agenda geholt. Darüber reden wir auch. Heute hat Christina sich ein wunderbar simples Finanzsystem für sich selber inklusive ETFs und bald auch Immobilien aufgebaut. Und sie erzählt uns, wie sie das gemacht hat und auch vom Überwinden ihres Schweinehundes, welche negativen Glaubenssätze sie anfangs so hatte, als es alles losging mit ihrem Finanzmanagement, was ihr dabei geholfen hat, wirklich auch dran zu bleiben und es durchzuziehen. Und auch, was sich bei ihr in den letzten zwei Jahren, auch seit dem Mentoring 2019 bei mir, alles so getan hat. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Super inspirierend. Christina ist ein ganz großes Vorbild. Der zweite Teil kommt ja dann auch noch. Hört euch jetzt gerne erstmal den an. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr auch immer so fleißig beim Money Talk mit dabei seid, jeden ersten Mittwoch im Monat. Also vielen, vielen Dank für eure Treue. Es ist ich finde das Format weiterhin immer noch sehr, sehr großartig, weil ich da auch schön mit euch in Kontakt treten kann auf der Live-Bühne. Jetzt ganz viel Spaß mit Christina, und hört euch auf jeden Fall auch den zweiten Teil an, denn da reden wir nochmal sehr viel mehr über ihr Unternehmen.
Ja, vielleicht wollen wir einfach mal so loslegen, Christina, dass du dich einfach mal vorstellst. So, wer bist du denn eigentlich? Was machst du so? Und vielleicht auch, was ist so grob dein Moneypenny-Hintergrund? Wie lange bist du schon dabei? Wie bist du drauf gekommen? Kannst du gerne mal ein bisschen erzählen und uns ins Boot holen?
Voll gut. Danke dir, Natascha. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Mir geht's auch richtig gut hier in unserem Büro. Es ist ein total schöner Innenhof, auf den ich gucke, und die Sonne geht so langsam nach unten eher. Es fehlt nur noch ein Spezi. sonst wird es mir richtig, richtig gut gehen.
Super.
Und wer bin ich? Ich bin Christina, bin 30 Jahre alt. Lebe hier in Berlin und habe vor zwei Jahren eine Organisation gegründet, die heißt Center for Feminist Foreign Policy. Und das ist das Zentrum für feministische Außenpolitik. Also wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen feministischem Aktivismus, Diplomatie und Außenpolitik. Ich selbst engagiere mich so feministisch-aktivistisch jetzt schon seit einigen Jahren und habe dann aber irgendwann nach dem Studium angefangen, in internationaler Politik zu arbeiten. Ich war bei den Vereinten Nationen, in New York, in Myanmar, auch ein bisschen in Kolumbien gearbeitet, eine ganz tolle Organisation zum kolumbianischen Friedensprozess. Und dann aufgrund von vielen Dingen, die mich verärgert haben und mit denen ich nicht übereinstimmte in Bezug auf so das System der internationalen Politik, entschlossen, selbst zu gründen. Und das im Mai 2018 gemacht. Und seitdem wird das Center hier in Berlin aufgebaut. Meine Mitbegründerin, die ist in London. Ich baue das hier in Berlin auf. Und ich war in der Zeit auch ein Jahr lang als Beraterin im Auswärtigen Amt, also im Außenministerium, und habe dort für den Außenminister so ein Netzwerk ins Leben gerufen, so ein feministisches Netzwerk zwischen Lateinamerika, Karibik und Deutschland, das ich dort mit aufgebaut habe. Und genau, schreibe nebenbei, mache andere aktivistische Sachen auch und versuche einfach feministisches Denken und so Systemkritik in Politik zu bringen. So würde ich das mal nennen.
Das ist mal eine Aufgabe, oder? Also echt Respekt, dass du dich da, ich sage es mal, ranwagst. Mhm. Dass sie das auch so mit voller Power macht. Und dann sagst du, ja, nebenbei schreibe ich noch ein bisschen. Also das hört sich an, als hätte er einen Tag irgendwie 300 Stunden, auf jeden Fall mehr als meine. Also echt ganz, ganz toll. Und du hast ja auch eine recht große Medienpräsenz. Ich habe gesehen, du hattest jetzt auch ein Interview, sehr groß im Spiegel war es, glaube ich, ne? Spiegel Online. Mhm. Bist also schon, ich sag mal, in der Branche sehr, sehr bekannt, auch für deine tollen Aktionen und für deinen Aktivismus. Also ja, ich sehe es hier schon gerade bei Instagram die ganze Zeit, boah, Respekt und so weiter. Und ja, lass uns darüber gerne auf jeden Fall nachher nochmal ganz, ganz ausführlich sprechen. Jetzt würde ich ganz gerne anfangen bei dir als Person nochmal. Ja, es ist ja so ein bisschen Money-Penny-Gespräch. Und ich weiß ja, dass du schon relativ lange auch bei Moneypenny mit dabei bist. Vielleicht kannst du da immer so die Verbindung, wie bist du darauf aufmerksam geworden, warum eigentlich und was waren dann so deine Schritte im Bereich jetzt ja private Finanzen?
Mhm. Genau, ich hatte, also vielleicht noch ein bisschen zurückzugehen und weil du auch in deinem Buch so drüber schreibst, ne, wie so Glaubenssätze über Finanzen und Geld so stark in der Kindheit verankert sind. Bei mir, meine Kindheit bezüglich Finanzen war auf jeden Fall so, dass das sehr stark darauf geachtet wurde, irgendwie gut, obwohl ich keine Einblicke in irgendwie Finanzen meine Eltern hatte, aber immer so das Gefühl, dass da sehr stark darauf geachtet wurde und wie Geld ausgegeben ist. Es ist einfach, ich komme aus einem Hintergrund, der nicht verschwenderisch ist, würde ich sagen, auch was irgendwie aha, so ein Wasser anlassen, Licht immer ausschalten und so Sachen, und auch mit Geld ausgeben. Also, das ist ein bisschen mein Hintergrund, der auf jeden Fall zuträglich ist auch für meine Entwicklung bislang. Und dann war das tatsächlich so, dass so 2018 die Gründung meiner Organisation und dann war das am Anfang, du kennst das oder jeder, der irgendwie Sachen aufbaut, dass das einfach am Anfang großes Chaos und Überwältigung und man weiß überhaupt nicht, warum man das eigentlich macht und was man alles machen muss.
Genau, warum tue ich mir das an, oder? Jeden Tag mindestens 100 Mal diese Frage.
Genau. Und so irgendwie ein halbes Jahr da irgendwie rumgeschlagen oder ein Dreivierteljahr und alles irgendwie auf einmal gemacht und dann ging es natürlich. Und am Anfang lief das irgendwie alles so und dann muss man natürlich irgendwann die Finanzen konsolidieren und gucken, wie das alles klappt. Und dann kam bei mir in meinem privaten Leben noch dazu, dass ich Ende 2018 meine damalige Beziehung in die Brüche ging. Mhm. Und dann war das, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, Januar 2019 dann, habe ich mir sowieso viele Vorsätze für das Jahr gemacht.
Klar.
Was ich alles ändern möchte, so ich schreibe mir so gerne Anfang des Jahres immer so Ziele auf, so privat und professionell und Gesundheit, Familie, Freunde. Cool. Und finanziell habe ich mir dann aufgeschrieben, okay, ich muss auf meine Finanzen klarkommen. Vor allem auch irgendwie, nicht, dass ich mich irgendwie jemals, also habe ich noch nie irgendwie finanziell auf jemand anderes verlassen hätte, vor allem nicht auf einen Partner. Aber es hat mir dann, ich bin dann allein in eine Wohnung gezogen, aus der gemeinsam ausgezogen, da hatte ich auf einmal höhere Mietkosten. Und dann eben die Gründung, finanzielle Existenzangst ständig mitschwingt. Genau, und dann war irgendwie, kam das alles zusammen, mir war klar, okay, jetzt muss ich da irgendwie mega drauf klarkommen. Und an einem Abend im Januar 2019, als ich im Wedding irgendwo in Berlin war, um über eBay Kleinanzeigen so ein Möbelstück abzuholen, bin ich auf dem Rückweg in Thalia vorbei und habe da dein Buch liegen sehen. Okay. Und habe mir gedacht, okay, krass, muss ich jetzt vielleicht mal kaufen.
Ein Zeichen.
Ja, ist ein Zeichen. Habe mir das mitgenommen und ziemlich schnell ziemlich viel darin gelesen und exzerpiert, mir wichtige Sachen rausgeschrieben. Und dadurch bin ich dann auf deine Sachen aufmerksam geworden. Du hattest so kürzere so Sessions, Webinare angeboten, die Einführung sozusagen für dein größeres Coaching waren. Die habe ich mir angeguckt. Und ja, so bin ich dann reingestolpert und dachte mir so zuerst, oh mein Gott, waren so 3 Monate oder so, ne? Dieses Coaching.
Ja,
so
8 Wochen.
Und ich dachte mir, oh.
Kam mir vor wie 3 Jahre, ne?
Ich dachte mir, mache ich das jetzt wirklich? Es war dann auch irgendwie noch die Zeit, war die Gründung und daneben war ich eben so die Beratungstätigkeit im Auswärtigen Amt gemacht und zwischendrin noch mit dem Außenminister irgendwie nach Lateinamerika geflogen, nebenbei die Sessions gemacht.
Oh, oh Gott.
Krass.
Ja, das ist natürlich auch nicht Programm, weil das Mentoring an sich ist ja auch recht straff schon so aufgebaut. Also.
Das ist ordentlich straff. Und dann irgendwie auch immer mit dieser emotionalen Komponente umzugehen, weil es natürlich emotional wirklich anstrengend ist, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Ja, da habt ihr uns gut durchgetrieben, würde ich mal sagen.
Ja, mit der Peitsche und nächstes Modul. Okay, ja, und du hattest ja schon gesagt, dass du noch nie so ein Problem mit Abhängigkeiten hattest, also du hast noch nie irgendwie einen Partner übergeben oder so. Gab es da jemand anderen, irgend so einen Finanzberater oder so, dem du mal auf den Leim gegangen bist oder der Sparkassenfuzzi, der alle 3 Wochen angerufen hat oder so? Hattest du sowas damit Erfahrung und hast du dann dir selbst irgendwie gesagt oder gelernt in welchen Blogartikeln oder wie auch immer, dass es da auch einen anderen Weg gibt? Weil normalerweise in Anführungsstrichen, ja, muss ich auch mal was machen, ich gehe zur Sparkasse und lass mich mal beraten. Das hast du ja nicht gemacht. Kam das für dich von vornherein nie in Frage oder hast du da noch so ein paar Leichen im Keller?
Ein paar Jahre lang, so 2-3 Jahre lang, glaube ich, habe ich das schon schludern lassen. Und das war auch irgendwie, hat mir immer ein ungutes Gefühl gegeben. Ich wusste immer, dass ich meine Finanzen irgendwie nicht im Griff habe. Dann vor allem noch in der Selbstständigkeit zu wissen, ich mache gerade eigentlich nichts für meine Altersvorsorge. Das hat mich einfach schon belastet. Und was ich schon hatte, war irgendwie eine Lebensversicherung und meine Sachen, die mein Papa vor vielen Jahren für uns abgeschlossen hatte, mit einem Berater und durch das Buch dann auch irgendwie von dir stand irgendwie auch angefangen, diese ganzen Sachen zu durchschauen. Unterschied von Honorarberatung und Provisionsberatung. Und dann sind mir schon so einige Schuppen von den Augen, heißt so, ne?
Ja, genau.
Und wurde mir klar, krass, irgendwie mache ich genau so die Kapitalsfehler und muss das jetzt ein bisschen ändern und habe dann auch ziemlich schnell diese Verbindung zu dem Provisionsberater gekippt und gekündigt und alte Verbindungen angeguckt und das war echt richtig viel Arbeit. So ein paar Samstage ging da schon rein, so die ganzen alten Sachen auszugraben, zu wissen, wo liegt überhaupt Geld und also nicht viel, aber eben so da eine Versicherung und da was und das braucht man überhaupt und genau so war das.
Ja. Da hast du dich alleine dann durchgewühlt, mehr oder weniger? Auch so durch die Verträge und so und was brauche ich?
Am Anfang so ein bisschen eine Übersicht gemacht, dann das Coaching gemacht und dann ziemlich schnell nach dem Coaching auch noch eine Honorarberatung reingeholt und gebeten, die Verträge mit mir durchzuschauen, genau.
Ja, das ist immer gut, genau. Das ist eine gute Kombi. Und das heißt, dein erster Schritt war irgendwie, ich laufe bei Thalia vorbei, kaufe mir irgendwie das Buch und dann bist du direkt ins Mentoring reingeschlüpft, so der total reingerutscht. Was waren denn vielleicht so auf deiner Reise dahin auch, oder es ist jetzt irgendwie auch schon 2 Jahre her, was waren denn so die größten Herausforderungen von, oh Mann, ich muss da irgendwie mal was machen, hin zu, cool, ich habe das irgendwie alles geregelt und einen Haken dran gemacht und habe jetzt eigentlich volle Kapazität für mein Business. Was waren da vielleicht so Stolpersteine? Gab es vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die sagten, oh Gott, das kannst du doch nicht machen? Und also gab es da so Widerstand oder warst du selber eher so, hast dich selber vielleicht so ein bisschen zurückgehalten? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen in deine emotionale Welt mitnehmen auch. Und ja, was waren so die Stolpersteine auf dem Weg? Weil so easy ist es ja meistens dann doch irgendwie nicht. Ne? Man kämpft mit anderen oder mit sich selber. So meine Erfahrung.
Total. Bei mir vor allem mit mir selbst. Andere eher nicht so, weil ich dann schon ziemlich schnell gemerkt habe, dass durch so die eigene Lektüre und dein Coaching und alles, dass ich da dann schon jemand war, die sich überdurchschnittlich für das Thema interessiert hat und damit auseinandergesetzt hat. Das ist ja leider nicht der Normzustand in unserer Gesellschaft, vor allem nicht unter Frauen. Deshalb gab es dann erstmal nicht so viele Gesprächspartner und Partnerinnen irgendwie, mit denen ich mich austauschen könnte oder die mir Steine in den Weg hätte legen können. Mhm. Und aber dann schon mit mir selbst. Also dieses Auseinandersetzen mit meinen, wie ich aktuell Geld ausgebe, so allein, es dauert ja schon mal ein paar Stunden, so aufzuschreiben, wie gebe ich monatlich Geld aus und wo kommt's rein und passt das überhaupt zusammen, herausfinden, wo ich über Schulden habe, welche Verträge abgeschlossen wurden. Also ich glaube, ich bin schon eigentlich jemand, die auch richtig unangenehme Sachen angeht und durchzieht, aber es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, dazu gehört auch, liegt mir auch Post öffnen, so richtige Briefe.
Oh, hate it. Ich mache das auch nicht.
Ich weiß nicht, was es ist. Ich komme einfach nicht mehr klar manchmal.
Das ist spannend, dass du das auch hast. Ich hasse Briefe. Es geht nicht klar. Ich öffne die auch nicht. Also ich habe quasi jemanden in meinem Büro, der meine Briefe öffnet. Und hier zu Hause habe ich auch jemanden, der meine Briefe öffnet und meine Rechnung überweist und so. Ja, witzig. Ja, da haben wir eine sehr große Gemeinsamkeit anscheinend.
Ja, so war das am Anfang wirklich auch mit den Finanzen. Und eine Freundin hat sich dann gleichzeitig auch angemeldet für das Coaching und das hat total geholfen. Ja, so gegenseitig. Genau, sie gegenseitig einander irgendwie accountable zu halten, also immer Check-ins zu machen. Ihr macht das ja durch so ein Buddy-System, was super nützlich ist. Aber wenn dann zufällig abgesprochen zur selben Zeit eine richtig gute Freundin dabei ist, das hilft natürlich total. Gab es jede Woche so mehrfach Telefonate, so, oh mein Gott, ich hasse es, ich weiß nicht, warum machen wir das, das ist die Hölle.
So doll weh.
Schrecklicher Mensch, kann ich mit Geld umgehen und wieso ist passiert das alles so. Und ich will die ETFs haben und warum überhaupt.
Ich will schlafen.
Ja, lass mich alle in Ruhe. Also der innere Schweinehund überwinden, das war krass. Aber weißt du, immer gleichzeitig mit dem Ziel vor Augen und du teilst ja auch immer diese ganzen so wichtigen Statistiken, obwohl ich im feministischen Bereich einige Jahre unterwegs bin, mir so nicht bewusst waren, wie gering der Prozentsatz ist von Frauen in unserem Alter, die im Alter keine Rente, die eine Rente haben, über der Armutsgrenze so.
Ja.
Das ist irre. Oder das ist nur so ein Mini, du kannst gleich die Zahlen wahrscheinlich nennen, so ein kleiner Prozentzahl an Frauen in unserem Alter irgendwie Nettoeinkommen über 2000 Euro haben. Oder all die Sachen. Oder überhaupt Vollzeit arbeiten und. Und dann mit diesem irgendwie Wissen. Und also ich komme auch aus einem Arbeiterhintergrund da ist genau auch eine bestimmte Mentalität, was Arbeit betrifft und Glaubenssätze und so. Also zu wissen, dass die Chance einfach sehr real ist, dass auch ich in vielleicht in der Form von Altersarmut oder auf jeden Fall kein Vermögen im Alter betroffen sein könnte, dachte ich mir so, what the fuck, das kann nicht sein. Und das kann vor allem für mich als jemand, die versucht, Systeme irgendwie, Strukturen zu ändern, möchte ich nicht von diesen hässlichen Strukturen davon betroffen sein.
Genau. Ja, das finde ich eine super schöne Perspektive. So geht's mir ja auch, ne? Also diese, das hast du jetzt schön gesagt, von diesen Strukturen, die wir eigentlich total kacke finden, die wir ändern wollen, davon dann letztendlich betroffen zu sein, ne? Und ich nenne das ja immer so Makroperspektive und Mikroperspektive, dass ich auch sage, ja, in der Makroperspektive sind diese Strukturen aktuell leider so, wie sie sind und wir rütteln dran und machen und tun und parallel liegt es aber dennoch meiner Meinung nach in der Verantwortung jeder Einzelnen in der Makroperspektive bei sich selber in seinem eigenen Leben das Beste rauszuholen, was halt da ist, ne? Und ich sage mal so schön, der Markt oder der Aktienmarkt, der ist halt kein 76-jähriger alter weißer Mann. Also dem ist das egal, ob du Männlein, Weiblein, rote Haare, blonde Haare, da spielt das einfach keine Rolle. So, da geht's halt um dein Wissen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und das Parkett ist dann letztendlich für alle gleich, ne? Und deswegen finde ich das einen schönen Aspekt, den du gerade gebracht hast, sich diesen Strukturen eben nicht hinzugeben, sondern es letztendlich selbst in die Hand zu nehmen. Und das können wir auch alle. Dazu sind wir auch alle mehr als in der Lage. Mhm. Und du hast ja auch so schön beschrieben, der innere Schweinehund ist es dann, ne? Aber als du den inneren Schweinehund so überwunden hast, hattest du dann das Gefühl, dass du dann in so eine Art Flow dann auch irgendwie rein, also war es die ganze Zeit so hart oder war es einmal reinspringen und dann zu merken, ach, so schlimm ist es vielleicht auch gar nicht?
Es wurde auf jeden Fall besser und mit dem Coaching sind dir zum Glück sehr viele Erfolgsmomente verbunden, ne? Wenn du deine Wochenaufgaben schaffst, wenn du, also was ein Erfolgsmoment, als du zum ersten Mal so richtig deine Eingaben, Ausgaben vom Monat aufgestellt hast und das Gefühl hast, du bist souverän einfach, also dieses Souveränitätsgefühl ist so wertvoll und unheimlich und ohne finanzielles Souveränitätsgefühl gibt es ja auch keine persönliche Freiheit. Also wie willst du denn irgendwie völlig agieren können in deinem Leben selbstbestimmt, wenn du nicht souverän über deine eigenen Finanzen bist? Das ist so essentiell. Und dann die ganz anderen Tools, die man in dem Coaching macht und an die Hand bekommt und oder Rentenlücken berechnet. Und also es sind einfach so viele Momente, die sich so anfühlen wie ein richtig anstrengendes Examen und dann am Ende aber eine Eins belohnt wirst oder so. So ist
es. Sehr gut.
Du musst da durch, aber es wird richtig gut am Ende.
Ja, man muss da wirklich einmal durch, ne? Und das ist ja ganz oft, wo dann viele Frauen irgendwie auch stocken und so sagen, ja, das ist so riesig, das Thema und so. Und ja, es ist sicherlich auch, ich sage immer, es ist komplex, ja, aber es ist eigentlich nicht so super kompliziert. Es gibt natürlich verschiedene Komponenten und egal, ob man jetzt ein Coaching macht oder sich bei YouTube Videos anguckt oder Bücher liest oder Seminare besucht oder so, es ist halt der Anfang, ne? Und genauso wie du es beschreibst, das ist hart am Anfang, auch überhaupt mal psychisch sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, oh, ja, vielleicht habe ich da auch Fehler in der Vergangenheit gemacht und warum bin ich noch nicht weiter und so weiter und so fort. Das muss man, glaube ich, einfach mal alles wegschieben. Ja, Vergangenheit ist Vergangenheit, was soll's? Ja, ich habe genau die gleichen Fehler gemacht. Manchmal ist nichts tun ja der größte Fehler. Mhm. Aber da bin ich froh, dass es dir auch so ergangen ist, dass du auch Erfolgserlebnis hattest. Und wie ist denn so deine, wie bist du denn jetzt aktuell finanziell aufgestellt? Hast du so an Versicherungen oder was meinst du auch an Vermögensaufbau selber? Was ist quasi dabei rumgekommen jetzt in den letzten Monaten und Jahren vielleicht?
Also rückblickend so, also genau, das Coaching hat abgeschlossen, ich glaube so ziemlich genau vor einem Jahr oder Juni 2019, irgendwie so war das.
Stimmt. April, Mai haben wir, glaube ich. Ja, genau, das kommt hin.
Irgendwie so, ne?
Ja, stimmt. Das war einen Tag später als dieses Jahr. Mhm.
Und die Entwicklung, die ich seit dem Beginn gemacht habe bis jetzt, also die ist einfach krass. Ich fühle mich so gut. Weißt du, davor hast du ständig dieses Gefühl von, fuck, das ist ein richtig großes schwarzes Loch irgendwie bei mir und da wird viel reingesaugt und ich zahle irgendwie monatlich irgendwelche Geld, aber ich weiß überhaupt nicht, was die machen und wohin die gehen und was ich davon irgendwann bekomme. Und jetzt inzwischen fühle ich mich, was meine Finanzen angeht, so souverän und das ist so ein krasses Gefühl und also ich habe das Coaching gemacht, danach eben noch, ihr empfiehlt ja immer eine Honorarberatung, habe ich da ein paar Stunden oder so ein paar Samstage auch mit René verbracht.
Grüße. Ach, von Maiweg,
ja? Ja, genau.
Cool. Mit denen arbeite ich ja recht eng auch zusammen, die sind ja auch bei dem Mentoring dann immer dabei, daher kanntest du wahrscheinlich Ingo und dann,
René ist natürlich auch super. Ist ein ganz, ganz großartiger Typ auch, der René. Mit dem ein paar Samstage auch noch verbracht und dann, und am Ende dieser Journey, ich glaube dann im Herbst letzten Jahres, hatte ich dann, seitdem habe ich eine richtig, richtig gute Aufstellung. Also ich habe so eine Dreiteilung aus, ich investiere monatlich in ETFs. Dann habe ich noch, muss ich jetzt nochmal genau nachgucken müssen, dann habe ich noch irgendwie eine Rürup und dann irgendwie so eine LV 1871 oder so. Ich könnte nachgucken in meinen Dokumenten, warum ich mich wie entschieden habe für was. Das kriege ich alles nicht mehr ganz genau hin.
Alles gut.
Entscheidungsbäume sind aufgeschrieben und genau, und dann eben für so eine Dreiteilung entschieden und eben gemeinsam mit dem Berater auch festgelegt, was möchte ich denn, wie viel Geld möchte ich im Alter dann monatlich haben und was bedeutet das, wie ich jetzt aktuell investiere und da auch nochmal, wenn man bestimmte Möglichkeiten der Finanzierung, Altersvorsorge auswählt, muss man ja auch noch manchmal echt richtig anstrengende Fragen stellen bezüglich, wenn du stirbst, wo geht das Geld hin, wie möchtest du das machen? Ja. Und dann sind Fragen, so, what the fuck, ich möchte eigentlich nicht mehr denken.
Wie der ja, ich weiß. Ja.
Aber fühlt sich so richtig gut an und inzwischen bin ich so, habe ich so einen richtig guten Überblick über Einnahmen, Ausgaben, dass so mein nächster Schritt einfach wäre, auch zu gucken, kann ich mir eine Immobilie leisten, ist das ein neuer Teil meiner Altersvorsorge, bin da mit Banken im Gespräch und das ist nicht, weil ich auf einmal irgendwie mehr Geld verdiene oder irgendwas, sondern weil ich endlich weiß, was für ein Geld ich habe und was ich brauche für eine Art der Finanzierung durch meine Bank, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also genau, ich habe nicht mehr Werkzeuge bekommen, sondern ich weiß endlich, wie man Werkzeuge bedient irgendwie. Wenn das, also mit mehr Werkzeugen, weil ich habe nicht mehr Geld und nicht mehr Einnahmen, aber ich weiß, wie ich das, was ich habe, wie ich das effektiv jetzt einsetzen kann, eben durch dieses Souveränitätsgefühl irgendwie.
Ja, super. Und es hört sich auch so an, als hättest du quasi einmal so dein System aufgesetzt, du bist ja einmal durchgegangen in den Schweinehund rein und jetzt läuft es halt, oder? Also ich meine, ETF-Depot hast du, die Lebensversicherung läuft, du zahlst ja wahrscheinlich monatlich dann in so einen Sparplan ein, würde ich mal denken, genau. Und das ist ja auch das Schöne daran, deswegen bin ich auch so ein Fan von passivem Investieren. So, man muss es halt einmal machen, ja, das ist irgendwie zwischendurch mal ein bisschen nervig, aber wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn du dich jetzt auch mit Immobilien auseinandersetzt, das ist ja schon nochmal, also aus meiner Sicht schon mal nochmal next level, ne? Also viele sagen Immobilien, ja, das ist irgendwie so das Erste und das Einzige, was man braucht. Aber wenn man mal so richtig dahinter guckt, ist das ja auch nochmal ein riesiges Projekt so mit Immobilien. Wie bist du darauf gekommen? Ist das irgendwie von deinen Eltern Immobilien oder so? Oder hast du einfach überlegt, okay, was könnte ich da jetzt noch mit reinmischen? Oder wie bist du darauf gekommen? Also ich selber habe keine Immobilien, deswegen bin ich immer sehr neugierig.
Aber meine Eltern haben keine Immobilien. Also ich bin in einem ganz kleinen Dorf, so ein 80-Einwohner-Dorf in Bayern aufgewachsen.
80-Einwohner-Dorf.
Also doch, meine Eltern haben ein Haus dort in dem Dorf, was sie selbst gebaut haben mit den Nachbarn so. So macht man das auch im Dorf.
Ja, klar. Alle zusammen Stein schleppen.
Nebenan ist der Maurer, der andere ist der Dachdecker, der andere ist der Elektriker. So baut man ein Haus. das entstand nochmal wirklich aus dem Wunsch daraus, für mein Alter einfach diese Sicherheit zu haben und so einerseits der Wunsch, nicht unbedingt monatlich Geld für Miete auszugeben, wenn das gleichzeitig der Betrag sein könnte, was in eine Immobilie investiert, die mir dann auch im Alter gehört, wo ich wahrscheinlich weniger Geld haben werde. Mhm. Genau, so aus dem Wunsch heraus und okay. Und genau wie du gerade sagst, das ist echt nochmal ein Riesenprojekt, wo ich auch irgendwie seit Monaten dran sitze, vor allem als Gründerin. Als Gründerin ist das ja so, dass wenn du gegründet hast, innerhalb der ersten 5 Jahre ungefähr, bekommt man sehr, sehr schlecht Kredite.
Gar nichts, ne? Teilweise noch nicht mal eine Kreditkarte. Ich hatte mal versucht, ein Geschäftskonto bei einer Bank zu eröffnen. Die Bank nenne ich jetzt nicht. Und natürlich brauche ich eine Kreditkarte so, ne? Und die meinen, ja, dann können sie da im Monat irgendwie, dann muss ich da irgendwie erst Geld draufladen, 2000 Euro oder so. Oder irgendwie war da so ein ganz komisches Limit. Ich so, hä, was soll ich denn damit? Ja, das ist so, die Firma ist ja so neu, sie sind ja unter 2 Jahre irgendwie. Ich so, interessiert ja auch nicht, wie viel Geld auf dem Konto ist. Ne? Die gucken halt den Arbeitsregister-Eintrag. Oh, noch so ein Unternehmen. Ja. Na, okay, das heißt, damit struggelst du dann gerade auch so ein bisschen, um deine Finanzierung zu bekommen.
Mir am Anfang gestruggelt, inzwischen auf einem guten Weg. Und da ist so irgendwie der Tipp, und vielleicht hilft dir irgendjemanden hier, dass ich hatte irgendwie Gespräche mit Interhyp und anderen Bankangebotskrediten, Vergleichungsinstitutionen, wie man sie nennen möchte.
Büros.
Und am Ende ist bei mir aber dann wird's die Hausbank, also die Bank, die auch im Dorf ist, wo der Onkel den Fahrradfahren geht und irgendwie so. Weil am Ende bei Krediten geht es ja einfach um Vertrauen. Und Menschen, die dir nicht vertrauen, geben dir nicht Geld. Und wenn irgendwo eine Vertrauensbasis besteht, dann ist das vielleicht ein bisschen leichter. Genau, also wenn irgendwie so eine Connection irgendwohin besteht, wenn noch mehr Leute hier aus dem Dorf kommen, dann redet man lieber mit dem Hausbanken zu Hause. Genau.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.